Um zu zeigen, dass sich die Wissenschaft der Entsprechungen bei den asiatischen Völkern lange erhielt, wenn auch nur in den Kreisen der Weissager und Weisen, die von einigen auch Magier genannt wurden, will ich nur ein Beispiel anführen, und zwar aus dem ersten Buch Samuel 5 und 6. In diesen beiden Kapiteln wird berichtet, dass die Bundeslade, welche die zwei Tafeln mit den 10 Geboten enthielt, von den Philistern geraubt und im Heiligtum des Dagon in der Stadt Aschdod aufgestellt wurde. Dagon fiel vor der Bundeslade zu Boden und sein Kopf zusammen mit beiden Händen lag hernach vom Leibe getrennt auf der Schwelle des Tempels. Die Bewohner von Aschdod und Ekron aber wurden der geraubten Bundeslade wegen zu vielen Tausenden mit Beulen geschlagen und ihr Land durch Mäuse verwüstet. Darauf riefen die Philister ihre Fürsten und Weissager zusammen und beschlossen, um der Vernichtung zu entgehen, 5 Beulen und 5 Mäuse von Gold und einen neuen Lastwagen herzustellen. Auf diesen Lastwagen luden sie die Bundeslade, dazu die Beulen und Mäuse von Gold. Sodann spannten sie 2 Kühe davor, die auf dem ganzen Wege vor dem Wagen brüllten und sandten so die Lade zu den Kindern Israels zurück, welche die Kühe und den Wagen opferten und auf diese Weise den Gott Israels versöhnten. Alle diese von den Weissagern der Philister ausgedachten Dinge waren Entsprechungen. Dies ergibt sich klar aus ihrer Bedeutung, welche folgende ist. Die Philister selbst bezeichneten jene, deren Glaube von der Nächstenliebe getrennt ist. Dagon aber bildete diesen Aberglauben vor. Die Beulen, mit denen sie geschlagen wurden, bezeichneten die Triebe der natürlichen Liebe, die getrennt von der geistigen Liebe unrein sind. Die Mäuse bezeichneten die Verwüstung der Kirche durch die Verfälschung der Wahrheit. Der neue Lastwagen, die natürliche Kirchenlehre. Denn Wagen zum Transport von Menschen bedeuten im göttlichen Wort die auf geistigen Wahrheiten beruhende Lehre. Die Kühe bezeichneten die natürlichen und guten Neigungen, die Beulen von Gold, die gereinigten und dadurch gut gewordenen natürlichen Triebe. Die goldenen Mäuse, die durch das Gute aufgehobene Verwüstung der Kirche. Denn das Gold bedeutet im Worte Gottes das Gute. Das Brüllen der Kühe auf dem Wege bezeichnete die Schwierigkeit der Umwandlung der Lüste des Bösen, des natürlichen Menschen, in gute Neigungen. Die Darbringung der Kühe und des Wagens als Brandopfer bedeutete die Versöhnung des Gottes Israels. Alle diese Dinge, welche die Philister auf Anraten ihrer Weissager taten, waren Entsprechungen. Daraus geht hervor, dass diese Wissenschaft noch lange bei den Völkern erhalten geblieben war. Mit der Zeit aber wurden die vorbildenden Bräuche der Kirche, die in Entsprechungen bestanden, in Götzendienst und Magie verkehrt. Infolge einer Fügung der göttlichen Vorsehung ging deshalb diese Wissenschaft allmählich verloren und geriet beim israelitischen und jüdischen Volk schließlich ganz in Vergessenheit. Der Gottesdienst dieses Volkes bestand zwar aus lauter Entsprechungen und bildete daher Himmlisches vor, dennoch aber wussten sie nichts von der Bedeutung der verschiedenen Bräuche. Sie waren nämlich ganz und gar natürliche Menschen und daher weder willens noch fähig, etwas von den geistigen und himmlischen Dingen zu verstehen. Infolgedessen wussten sie auch nichts von den Entsprechungen, da diese Vorbildungen geistiger und himmlischer Dinge im Natürlichen sind. Die Götzendienste der alten heidnischen Völker hatten ihren Ursprung in der Kenntnis der Entsprechungen. Von daher wussten sie, dass alle irdischen Erscheinungen entsprechen, angefangen von den Bäumen, den Landtieren und Vögeln aller Art, bis hin zu den Fischen und allem Übrigen. Die Alten, die eine Kenntnis der Entsprechung hatten, verfertigten sich Abbildungen, die den himmlischen Dingen entsprachen und an denen sie sich erfreuten, weil sie für sie Zeichen von den Dingen des Himmels und der Kirche waren. Diese Bilder stellten sie nicht nur in ihren Tempeln, sondern auch in ihren Häusern auf, freilich nicht, um sie anzubeten, sondern um dadurch an das Himmlische erinnert zu werden, dessen Zeichen sie waren. Daher gab es in Ägypten und anderswo Bildwerke von Kälbern, Stieren, Schlangen sowie von Knaben und Greisen und Jungfrauen, weil die Kälber und Stiere die Neigungen und Kräfte des natürlichen Menschen bezeichnen, die Schlangen die Klugheit oder auch die Schlauheit des sinnlichen Menschen, Knaben die Unschuld und Liebe zum Nächsten, Greise die Weisheit, Jungfrauen die Neigungen zum Wahren und so weiter. Als aber die Kenntnis der Entsprechungen verloren gegangen war, begannen die Nachfahren, diese Bildwerke als Heiligtümer und zuletzt sogar als Gottheiten zu verehren, weil sie von den Alten in den Tempeln oder neben denselben aufgestellt worden waren. Aus dem angegebenen Grunde hielten die Alten ihre Gottesdienste auch in Gärten und Hainen ab, wobei sie die verschiedenen Arten von Bäumen berücksichtigten, sowie auf Bergen und Hügeln. Gärten und Haine bezeichneten die Weisheit und Einsicht, und zwar jede einzelne Baumart etwas Bestimmtes derselben. So der Olivenbaum, das Gute der Liebe, der Weinstock, das Wahre aus diesem Guten und die Zeder, das vernunftgemäße Gute und Wahre. Der Berg war ihnen ein Zeichen für den obersten Himmel und der Hügel für den Himmel unterhalb desselben. Dass die Kenntnis der Entsprechungen bei vielen Angehörigen der orientalischen Völker bis zur Ankunft des Herrn erhalten blieb, zeigt sich an den Weisen aus dem Morgenlande, die den Herrn aufsuchten, als er geboren wurde. Ein Stern leuchtete ihnen voran und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhen als Geschenke. So bei Matthäus 1 und 2, 9 bis 11. Der Stern, der vor ihnen herging, bezeichnete nämlich die himmlische Erkenntnis, das Gold das himmlische Gute, der Weihrauch das geistige Gute und die Myrrhe das natürliche Gute. Alle Gottesverehrung setzt sich aus diesen drei Dingen zusammen. Gleichwohl aber hatte das israelitische Volk und jüdische Volk keinerlei Kenntnis von den Entsprechungen und dies trotz der bereits erwähnten Tatsache, dass ihr gesamter Gottesdienst all ihre durch Moses gegebenen Satzungen und Rechtsbestimmungen sowie alle Teile des göttlichen Wortes aus lauter Entsprechungen bestanden. Sie waren nämlich im Herzen Götzendiener und infolgedessen von der Art, dass sie von einer himmlischen und geistigen Bedeutung irgendeiner Handlung ihres Gottesdienstes nicht einmal etwas wissen wollten. Wären ihnen die himmlischen und geistigen Dinge enthüllt worden, sie hätten sie daher nicht nur verworfen, sondern sogar entweiht. Aus diesem Grunde war ihnen der Himmel so weit verschlossen, dass sie kaum wussten, dass es ein ewiges Leben gibt. Die Wahrheit dieser Feststellung ergibt sich daraus, dass sie den Herrn nicht anerkannten, obgleich doch die ganze Heilige Schrift von ihm geweissagt und seine Ankunft vorausgesagt hatte. Sie verwarfen ihn allein deshalb, weil er ihnen von einem himmlischen, nicht von einem irdischen Reiche sprach. Denn sie verlangten einen Messias, der sie über alle Völker in der ganzen Welt erheben sollte. Nicht einen Messias, der sich für ihr ewiges Heil einsetzte. Die Wissenschaft von den Entsprechungen, die uns den geistigen Sinn des Wortes vermittelt, wurde nach jenen Zeiten, also nach der Ankunft des Herrn in der Welt, deshalb nicht enthüllt, weil die Christen der Urkirche allzu einfache Menschen waren, als dass dies einen Sinn gehabt hätte. Wäre ihnen die Wissenschaft der Entsprechungen enthüllt worden, Sie hätten keinen Nutzen davon gehabt. Ja, sie hätten sie nicht einmal verstanden. Nach der Zeit der Urkirche aber brach Finsternis über die ganze Christenheit herein. Und zwar zuerst durch die Verbreitung von mehreren Irrlehren und bald danach durch die Beschlüsse und Entscheidungen der Kirchenversammlungen von Nicäa über die drei göttlichen Personen von Ewigkeit im Allgemeinen und die Person Christi als Sohn der Maria und nicht Jehova Gottes im Besonderen. Aus diesen Beschlüssen entsprang der heutige Rechtfertigungsglaube, demzufolge man drei Götter ihrer Ordnung nach anbetet. Jener Glaube, von dem heutzutage in der Kirche alle Dinge abhängen, ebenso wie die Glieder eines Leibes von dessen Haupt. Da man das gesamte göttliche Wort zur Bestätigung dieses Irrglaubens herangezogen hat, so konnte der geistige Sinn bisher nicht enthüllt werden. Wäre es dennoch geschehen, man hätte zweifellos auch diesen Sinn auf den Rechtfertigungsglauben bezogen und so das eigentlich Heilige des Wortes entweiht. Auf diese Weise aber hätte man sich den Himmel gänzlich verschlossen und den Herrn von der Kirche entfernt. Wenn nun die Wissenschaft von den Entsprechungen, die uns den geistigen Sinn vermittelt, in diesen Tagen geoffenbart wird, so deshalb, weil jetzt die göttlichen Wahrheiten der Kirche ans Licht gebracht werden. Aus diesen Wahrheiten aber besteht der geistige Sinn des göttlichen Wortes. Und wenn sie, die göttlichen Wahrheiten, im Menschen sind, so kann der Buchstabensinn des Wortes nicht verdreht werden. Dieser lässt sich nämlich auf die verschiedenste Weise auslegen. Wird er falsch ausgelegt, so ist es um seine innere und damit zugleich auch um seine äußere Heiligkeit geschehen. Wird er dagegen richtig ausgelegt, so bleibt seine Heiligkeit erhalten. Dass der geistige Sinn in unseren Tagen aufgeschlossen werden sollte, wird durch die Gesichte des Sehers Johannes angezeigt, in denen dieser den Himmel offen stehen sah und ein weißes Pferd erblickte. Und dann auch sah und zugleich hörte, wie ein in der Sonne stehender Engel alle zu einem großen Mahl zusammenrief. Offenbarung 19, 11 bis 18. Seinen Gesichten, den Gesichten vom Tier und den Königen der Erde, die mit dem Reiter auf dem weißen Pferd Krieg führen wollten, Offenbarung 19, Vers 19, sowie vom Drachen, der das Weib, nachdem es einen Sohn geboren hat, bis in die Wüste verfolgte und hier aus seinem Maule Wasser gleich einem Strom nach ihr schoss, um sie zu ertränken. Offenbarung 19, Vers 13 bis 17. Diesen Gesichten des Johannes ist zu entnehmen, dass dieser geistige Sinn während langer Zeit nicht anerkannt werden würde. Ein weiterer Grund besteht auch darin, dass der Herr einen jeden durch sein Wort belehrt, und zwar nicht durch unmittelbar neu eingeflößte Erkenntnisse, sondern durch die Erkenntnisse, die sich beim Menschen finden. Wenn daher der Mensch nicht in den göttlichen Wahrheiten ist oder doch nur in geringem Maße, gleichzeitig aber im Falschen, so kann er aus diesem heraus die Wahrheiten verfälschen. Dies geschieht denn dann auch tatsächlich von Seiten der Heretiker im Hinblick auf den Buchstabensinn des göttlichen Wortes. Um zu verhindern, dass irgendjemand in den geistigen Sinn eindringen und die darin enthaltenen echten Wahrheiten verdrehen kann, wurden vom Herrn Wachposten aufgestellt, die im göttlichen Wort durch die Cherube bezeichnet werden. Sechstens. Wundererscheinungen, die aus dem geistigen Sinn des Wortes hervorgehen. In der natürlichen Welt bringt das Wort keinerlei Wunder hervor, weil hier sein geistiger Sinn nicht erscheint und auch vom Menschen innerlich nicht so, wie er an sich ist, aufgenommen wird. Anders in der geistigen Welt. Dort erscheinen die Wunder aus dem Wort, weil alle ihre Bewohner geistig sind und durch Geistiges angeregt werden. wie in der natürlichen Welt die Menschen entsprechend durch Natürliches angeregt werden. Diese Wundererscheinungen aus dem göttlichen Wort sind in der geistigen Welt zahlreich. Ich will hier nur einige wenige davon erwähnen. Das Wort selbst erstrahlt dort im Allerheiligsten der Tempel vor den Augen der Engel wie ein großer Stern, zuweilen auch wie die Sonne. Der Strahlenkranz, der es umgibt, bildet die schönsten Farbenbogen, sobald das Allerheiligste geöffnet wird. Auch jede einzelne Wahrheit des Wortes hat diese Leuchtkraft. Dies konnte ich daraus ersehen, dass Blätter, auf denen irgendein Vers des Wortes geschrieben stand, sobald sie in die Luft geworfen wurden, aufleuchteten, und zwar je nach der Form, nach der sie geschnitten waren. Noch erstaunlicher aber ist Folgendes. Reibt jemand sein Gesicht, seine Hände oder Kleider so an dem geöffneten Wort, dass er dessen Schrift berührt, so leuchten sein Gesicht, seine Hände und Kleider auf, als ob er in einem Stern stünde und von dessen Licht umflossen würde. Ich habe dies sehr oft gesehen und bewundert. Auf diese Weise wurde mir auch klar, warum das Gesicht des Mose leuchtete, als er die Bundestafeln vom Berge Sinai herabtrug. Darüber hinaus gibt es dort noch viele andere wunderbare Erscheinungen, die vom Wort herrühren. Wenn zum Beispiel jemand, der im Falschen ist, auf das an heiliger Stätte liegende Wort blickt, so entsteht vor seinen Augen Finsternis. Das Wort erscheint ihm infolgedessen ganz schwarz, zuweilen sogar wie mit Ruß überzogen. Berührt er aber das Wort, so erfolgt unter großem Getöse eine heftige Explosion, durch die er in eine Ecke des Raumes geschleudert wird, wo er dann eine Zeit lang wie tot liegen bleibt. Schreibt jemand, der im Falschen ist, irgendeine Stelle aus dem Wort auf ein Blatt Papier und wirft dieses in die Höhe, so erfolgt dort vor seinen Augen eine ähnliche Explosion und das Blatt zerstiebt in Fetzen und verschwindet. Etwas Ähnliches geschieht, wenn ein solches Blatt in Richtung auf einen Engel geworfen wird, der sich in der Nähe aufhält. Ich habe dies öfter beobachtet. Daraus wurde mir klar, dass diejenigen, die an falschen Lehren festhalten, durch das Wort in keinerlei Gemeinschaft mit dem Himmel gelangen, sondern dass ihr Lesen sozusagen noch auf dem Wege dorthin ins Nichts zerfließt und, um einen Vergleich zu brauchen, zugrunde geht wie Schießpulver, das man in ein Blatt Papier wickelt, anzündet und in die Luft wirft. Das Gegenteil aber ist bei denen der Fall, die durch das Wort die Wahrheiten der Lehre vom Herrn her haben. Ihre Lektüre des Wortes dringt bis in den Himmel vor und bewirkt dort eine Verbindung mit den Engeln. Die Engel selbst erscheinen, wenn sie vom Himmel herniedersteigen, um unten irgendeinen Auftrag zu verrichten, umgeben von kleinen Sternen, vor allem um das Haupt herum. Dies ist das Zeichen, dass die göttlichen Wahrheiten aus dem Wort in ihnen sind. Überdies finden sich in der geistigen Welt ganz ähnliche Dinge wie auf Erden. Nur ist ihr Ursprung dort geistig. So gibt es in jener Welt auch Gold und Silber, sowie Edelsteine aller Art, deren geistiger Ursprung der buchstäbliche Sinn des Wortes ist. Daher werden in der Offenbarung die Grundlagen der Mauer des neuen Jerusalems als 12 kostbare Steine beschrieben, denn durch die Fundamente der Stadtmauer werden die Lehren der neuen Kirche aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes bezeichnet. Darüber hinaus gibt es noch viele Wundererscheinungen, die aus dem Wort hervorgehen und die Macht des Wahren aus ihm bezeichnen. Diese Macht ist so außerordentlich, dass eine angemessene Beschreibung allen Glauben überfordern würde. Sie ist so groß, dass sie in der geistigen Welt Berge und Hügel umstürzt, in weit entfernte Gegenden versetzt oder ins Meer wirft und so weiter. Kurz, die Macht aus dem Wort des Herrn ist unendlich.